Das muss ist immer ein Zeichen von Abschied nehmen. Und wenn man aufgefordert wird, aus seinem Leben zu erzählen, habe ich gedacht, aha, jetzt ist es soweit. Klar? Bestell die Kiste, grüß den Himmel und jetzt machen wir es. Es war an einem September-Sonntag des Jahres 1964. Das ist wahr. Wer war damals schon geboren? Ja, es waren einige. Da klingelte in einer Wohnung in Essen das Telefon sonntags mittags um 11.30 Uhr. Bei meinen Eltern war das und meine jetzige Frau, damals kurz vor der Verlobung, wir waren zu Besuch in Essen. Ich hatte gerade mein theologisches Examen bewältigt und es klingelte also. Was ich nicht erwartet hatte, es war der Oberkirchenrat. Ich fand das ein bisschen abscheulich, dass der anstatt sonntags Gottesdienst zu feiern, das heißt, er war wahrscheinlich im Gottesdienst und anschließend gleich ins Landeskirchenamt gegangen in Düsseldorf. Und eine knarrende Stimme meldete sich am Telefon und sagte, ob ich denn bereit wäre, als Vikar nach Jerusalem zu gehen. Ich dachte, und was soll ich da tun? Er sagte, da wüsste er auch nicht. Die Rheinische Kirche wäre jetzt dran. Es gäbe da den deutschen Pfarrer in Jerusalem, den Propst. Den gibt es da seit Kaisers Zeiten, Ende des 19. Jahrhunderts. Mitten im Zentrum von Jerusalem, der Altstadt, steht die Erlöserkirche, so eine hellem Jerusalem-Kalkstein gebaut. Und sagt er, die evangelischen Kirchen in Deutschland sind immer reihum dran, dem Propst in Jerusalem alle Jahre einen Vikar zur Verfügung zu stellen. Und jetzt sind wir dran. Er wüsste nicht genau, was da zu tun gäbe. Ich sage, wie lange Zeit habe ich denn, um mich zu entscheiden? Er sagt, ja, 1,5 Stunden. Und habe ich gesagt, herzlichen Dank, dann melde ich mich dann wieder. Und ich erzählte das. Nun gab es sich günstig, dass meine noch nicht Verlobte, aber wir planten gerade die Verlobung, die fand dann im Oktober statt. Und dabei war, sie ist Lehrerin und war auch Lehrerin am Harzrand irgendwo. Wir haben uns in Göttingen beim Studium kennengelernt, in der SMD, Studentenmission in Deutschland, eine sehr praktische Einrichtung, weil wir haben zu dritt, also zwei Studenten und eine Studentin, wir haben zu dritt ein Semester lang die Gruppe der Studentenmission der SMD in Göttingen geleitet. Das war eine ziemlich stabile Gruppe damals, also mit so etwa zwischen 40 und 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir hatten, das ist natürlich ideal, die Möglichkeit, dass das Problem ist, es sind zwei Jungs, ein Mädchen, und man muss sich dann schon entscheiden. Und ich habe gewonnen. Und da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Nun waren wir also heftig verliebt und entschieden, also uns auch zu verloben. Und dann kommt dieser Anruf. Ich sage, was passiert da? Er sagt, keine Ahnung. Dann hatten wir die Gedanken, wir haben einen Freund besucht in Essen. Herbert Dämmer, Jugendpfarrer im Weiglerhaus damals, so gerade zu dem sind wir hin, das ist ein kluger Mann, und gesagt, weißt du denn, was in Jerusalem im Augenblick so läuft? Ach, der hatte ein Lexikon und hatte auch zusätzlich noch vor den Schnellerschen Anstalten einen Rundbrief. Dann haben wir das Lexikon aufgeschlagen und haben geguckt, was da so ist. Und also kurz und krumm wir sind dann ins Anruf in Düsseldorf ins Auto gestiegen, meine Verlobte gleich mitgenommen und wir sind dorthin gefahren. Damals waren noch die Sitten streng, da musste der Oberkirchenrat, die Kirchenleitung auch noch gucken, was man für eine Frau heiratete. Eine sehr gescheite Einrichtung, aber ich meine, viel Einfluss genommen hat er nicht drauf. Das war ein eindrücklicher Typ, der war so schwer krank, dass er die Beine hochlegte vor Schmerzen und mittags anstatt Mittagessen die Vikare einteilte. Und dann guckte er uns scharf an und sagte, ja gut, also ich bin bereit zu gehen. Ja gut, dann werden Sie schon Nachricht kriegen, wo es hingeht und wann es da hingeht und werden die Fahrt. Also so fiel die Entscheidung. dass ich, obwohl ich keine Ahnung hatte, ich hatte das nicht vor, ich hatte das nicht gewünscht, die Erfahrung meines Lebens im Blick auf die Dienste, die ich getan habe, von Anfang an, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, sind durch die Bank so gewesen, ich sage gleich, das muss nicht bei anderen so sein, aber bei mir ist es so gewesen, dass ich in keinen dieser Dienste gegangen bin nach eigener Wahl. In der Regel war das immer so, dass ich entweder keine Ahnung hatte, wo es dahin ging, oder heftigen Widerstand, sagte, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und irgendwie, es waren immer andere, die gesagt haben, wir glauben, du sollst das machen. Und dann muss man sich ja damit auseinandersetzen. Man kann nicht einfach blindlings auf den Ruf anderer marschieren. Man muss ja innerlich auch gewiss werden, ist das jetzt Gottes Platzanweisung? Aber meine Erfahrung ist, dass Gottes Ruf im Leben 60-70% durch die, sage ich mal, durch andere, durch die Geschwister, durch Verantwortliche in der Gemeinde kommt, die von Gott her eine Platzanweisung geben, und das ist dann, warum kam ich nach Jerusalem? Nun war da, ich habe da an der Weisheit immer etwas gezweifelt. Ich hatte ein relativ ordentliches Examen gemacht und die suchten wahrscheinlich eine Prämie für einen, der war ich halt auf der Liste oben dran, der dann nach Jerusalem kam. Ich habe erst im Nachhinein begriffen, jetzt heute, so in den letzten Jahren, als Islam eine heiße Frage wurde, was diese Zeit eigentlich für mich bedeutete. Sie müssen das wissen, damals 1964, 65 war ich dort Vikar in der Altstadt von Jerusalem und Bejala. Der Pastor, der evangelische Pfarrer in Jerusalem, war damals zugleich der Bischof der arabisch-lutherischen Kirche. Die hatte 4 Gemeinden in Jerusalem, in Bethlehem, in Bejala und Ramallah. Und große Schulen, Berliner Jerusalemsverein, hatte das aufgebaut. Und da waren viele Schulen, die Kaiserswerther Diakonissen hatten, Talita Kumi, ein Mädchengymnasium damals, dort separat noch. Und in Bejala, in der Stadt, dessen den Namen haben Sie möglicherweise in den Zeitungen und im Fernsehen häufiger gehört, sehr unter Beschuss. Und von dort aus haben radikale Islamisten nach Israel reingeschossen. Damals war das dieser Teil der Westbank, also des Westufers, gehörte zum jordanischen Königreich. Also da war eine Mauer durch Jerusalem bis zum Sechstagekrieg, der dann 67 war, das war also vorher. Und ich war auf arabischer Seite. In dem Jahr, in dem ich dort war, durfte ich nicht ein einziges Mal nach Israel rein. Die Touristen, die gingen durchs Mandelbaum-Tor, also Geschäfte machen, war im Nahen Osten immer schon, da fand man immer schon Wege. Aber wenn man dort arbeitete, war das absolut unmöglich. Es war auch hier in Deutschland, dachten die Leute immer, dass man gebeugt darum gehen musste, weil die Kugeln dauernd pfiffen. Aber das ist ja bis heute so. Wenn man da drin ist, ist es absolut sicher. Nur in den Medien hier sieht's gefährlich aus. Man selber erfährt kaum etwas von dem, was da rings um einen kracht. Aber es krachte natürlich schon manchmal. Aber das war also ganz auf arabischer Seite. Und es war eine Zeit, in der in Europa die Menschen dachten, Islam, das ist eine untergehende mittelalterliche Kultur, die im Museum und bei Experten vielleicht interessant ist, aber die hat nichts mehr mit der modernen Welt zu tun. In Persien, im Iran, war der Schah Reza Pahlavi und der baute eine moderne westliche Industriegesellschaft auf mit Hilfe von etwa Krupp oder anderen deutschen Unternehmen, amerikanischen Unternehmen. Und es war ja erst in Anfang der 70er Jahre, als die Ölkrise kam. Nicht? Da waren die autofreien Sonntage hier bei uns, manche erinnern sich, die Älteren nur. Da gab es einen Aufbruch in der islamischen Welt und dann gab es diese ganze Revolution, die im Iran und in anderen Teilen schließlich die ganze islamische Welt von Indonesien bis Marokko, diese 1 Milliarde erfasst hat und plötzlich dem Islam eine so auch politisch so prominente Rolle gebracht hat, sodass sich heute wir alle damit beschäftigen müssen. Damals, als ich nach dem einen Jahr zurückkam und ein kleines Predigerseminar war so ein bisschen langweilig, da war ich so frustriert, da habe ich ein Büchlein für mich geschrieben über Jesus in der Bibel und im Koran. Aber ich weiß doch genau, dass kaum ein Verlag interessiert war, sowas zu veröffentlichen, weil sie sagten, wer liest denn sowas schon? Wer interessiert sich für solche Fragen? Das war einfach kein Thema. Im Rückblick muss ich sagen, das war ein unendliches Geschenk, dass Gott in einer Zeit, in der das überhaupt niemand sich selber aussuchte, außer so ein paar Wissenschaftler und Historiker, die so ein ganz abseitiges Interesse hatten und dann in dieser Welt des Islamkunde oder so arbeiten. Das gab es natürlich immer, sehr kluge Leute, aber das war ohne jedes öffentliche Interesse. Und in dieser Zeit hat Gott dafür gesorgt, dass ich eine intensive Beschäftigung mit dem Islam angedient bekam oder so. Ja, richtig, so. Wie man sich das, nicht? Vorher habe ich natürlich auf der Schule und auf der Universität hat man eine Theorie gelernt. Aber wenn Sie plötzlich Freunde haben und wenn Sie merken, ringsrum sind 99% leben aus dem Koran. Und der Muezzin in Jerusalem, wenn ich nicht in Bejala lebte, dort, da war die Schule und war ich im Internat mit den arabischen Jungs zusammen. Interessant, Mehrheit waren Muslime. Und natürlich vom Frühsport an, morgens um 6 und dann kam vor dem Unterricht, nach dem Frühstück kam die Andacht. Mit christlichem Lied und Bibelauslegung und Gebet. Und da gingen alle Muslime natürlich mit rein. Damals hat überhaupt gar keiner die Frage gestellt, ob das vielleicht möglich wäre, dass in so einer, die führenden Familien Jordaniens schickten ihre Jungs in diese Schule. Weil das eine erstklassige Erziehung war. London Matric machte man, also alles auf Englisch, außer arabische Literatur. Und weil die eine erstklassige Erziehung haben wollten, dass sie wussten genau, diese christliche Schule, die gibt eine erstklassige Erziehung, da war das selbstverständlich, da hat gar keiner gefragt, dass gar keiner problematisiert in der damaligen Zeit, dass die jeden Morgen die Bibel gelesen haben und wir ihnen das Evangelium erklärt haben und wir mit ihnen christliche Lieder gesungen haben. Auch bei der Abendandacht und natürlich vor jeder Mahlzeit miteinander gebetet haben. Das war für alle selbstverständlich in dieser Schule. Da waren nur die Oberschüler da zusammen. Aber das war heftig. Ich war im Judy und im Esa, das waren die beiden Köchinnen und die kochten gnadenlos Arabisch und ein Vierteljahr lang habe ich gebraucht, da hat mein Innenleben Turbulenzen gehabt, aber nachher war ich in der Lage, dass ich auf den Markt gehen konnte und mit der Hand das Obst abreißen und abreiben und essen konnte. Und da wusste ich, jetzt bin ich lebenstüchtig. So ein normaler Europäer, der ist ja vor lauter Hygiene für das normale Leben nicht mehr geeignet, weil wenn Sie einmal kräftig in der Welt durchatmen, kriegen Sie schon Husten, Anfall oder Diarrhoe oder irgendwas, nicht wahr? Das muss man erst mühsam sich wieder erwerben, dass man eine gewisse Lebenstüchtigkeit bekommt und das kriegt man dann auch schon beigebracht. Wenn ich dann an meinen freien Tagen oder in den Ferien in Jerusalem war, dann lebte ich in der Propstei, das ist mitten in der Altstadt, oder im lutherischen Hospiz, das gibt es bis heute, sollten Sie hinfahren. Es gibt keinen schöneren Platz in Jerusalem als das lutherische Hospiz, gleich im Hauptbazar. So. Nur damals war der Muezzin, also direkt neben der Grabeskirche, der war der lauteste im Nahen Osten. Der hat gebrüllt und das war jeden, die hatten sie richtig Lautsprecher oben drauf gesetzt. Da blieb kein Auge trocken und das habe ich also immer gehört, 5-mal am Tag, wie das so ist. Das geht einem auf den Senkel, ist ja klar. Und schließlich habe ich gesagt, warum soll ich mich ärgern? Wenn der zum Beten ruft, ist das die Gelegenheit, überhören kannst du es sowieso nicht. Und die Juden haben auch 5-mal am Tag gebetet, das haben die Muslime ja von Juden abgeguckt. Unser Herr Jesus hat es auch getan. Und das wäre doch was, ich übernehme das. Da braucht man keine Uhr mehr nachzustellen, da fängst du an zu beten für die muslimische Welt, für all die Menschen, die hier sind und an den Gott, der Größte ist und der in Jesus seine Liebe gezeigt hat für alle Menschen. Das hat mir dann geholfen, da brauchte ich mich auch, habe mich gefreut, dass der Muezzin ruft, mich immer geweckt hat und mich immer erinnert.